Willkommen bei Mahlzeit Mädels. Deine Hosts Hannah Terjung und Kerstin Laubach, zwei studierte Ernährungsberaterinnen, teilen fundiertes Wissen und sprechen über alles, was Frauen auf dem Weg zu ihrer Wunschfigur wirklich bewegt. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Der Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Weitere Informationen zu der Folge findest du in den Shownotes.
Hallo Hanna, ich grüße
Hallo Kerstin.
Dich. Und hallo ihr lieben Frauen da draußen, mit und ohne
Zyklus. Ich freue mich sehr auf die Folge heute. Es ist so ein Thema, was ich schon ganz lange, wo ich schon ganz lange drüber sprechen wollte, weil wir ja auch schon mal viel über Wechseljahre gesprochen haben. Und heute geht's um alle Frauen, die noch einen Zyklus haben.
Ja, leider gehöre ich ja nicht mehr dazu. Ich kann das ja hier so ganz offen sagen. Das ist ja auch nicht schlimm. Also das darf man ja so sagen.
Gehört dazu.
Und das gehört dazu. Und ich bin selbst wirklich auch gespannt, höre ganz gut hin. Natürlich weiß ich auch darum Bescheid, aber nichtsdestotrotz, es ist immer wieder schön oder interessant, es einfach zu hören. Und hört alle gut hin, alle, die jetzt noch einen richtig guten Zyklus haben, andere, die schon ein bisschen aus der Spur geraten sind oder eben auch diejenigen, die schon keinen mehr haben. Also hier bleibt keine Frage offen. Ich bin mir sicher, Hanna kann das alles ganz gut erklären. Oder Hanna?
Ja, du, ich bin tief drin im Thema von Anfang an. Ich glaube, das ist so das Hauptding, was ich im Bachelor auch gemacht habe, dass wir Frauen betreut haben aus dem Bodybuilding, die dann ihren Zyklus nicht mehr hatten und wiederbekommen sollten. Und dafür war ganz, ganz viel Zyklusverständnis vonnöten. Und ich möchte, oder das liegt mir sehr am Herzen, dass alle Frauen da mehr wissen, was geht mit meinem Körper ab, weil mir es persönlich ganz viel geholfen hat. Also ich hatte extreme Probleme mit PMS, mit der Pille, als ich 16 bis 18 war. Und ich, mehr oder weniger, ist das ja der Grund, warum ich heute Ernährungsberatung mache, weil das für mich so krass war, wie sehr ich durch diese Zyklusschwankungen gelitten habe. Und das dann so cool fand, wie ich mit so wirklich, ja, innerhalb von 8 Wochen, also es war so unfassbar cool, dass man durch so, jetzt mal wirklich blöde Ernährungstipps, da rauskommt. Und da möchte ich heute euch so diesen ersten Schritt irgendwie geben, dass ihr erstmal versteht, was ist der Zyklus überhaupt, was verändert sich, und damit auch ein bisschen hoffe, dass ihr euren Körper damit ein bisschen besser akzeptieren könnt. Ich finde es immer schade, wenn dann auch so dieses, ja, ich bin so aufgebläht, ich habe so doll Wassereinlagerungen, dass man einfach versteht, dass das auch ein bisschen dazugehört und wir da zwar vielleicht noch natürlich gegenwirken können, aber manche Sachen sind halt einfach weiblich. Und ich finde, mit diesem anderen Verständnis kann man dann auch ein bisschen anders drauf gucken.
Ja, also viele glauben ja, dass der Zyklus immer 28 Tage besteht. Also ne, viele sind in diesem Rhythmus drin, gefangen, auch Ärzte behaupten das dann. Ja. Nicht alle, um Gottes Willen, aber viele.
Nee, aber,
und erzähl uns doch mal dazu etwas, weil das ist ja nicht immer wahr. Ne?
Ja, und da geht's ja schon an. Wann fängt der Zyklus eigentlich an? Das wissen viele schon eigentlich nicht.
Oder ist wann das, was ich,
genau. Wir zählen ab dem ersten Tag der Blutung. Und viele Frauen haben, auch wenn sie zum Beispiel die Spirale haben oder sowas mit der Kupferspirale, ich bin hier jetzt heute ganz offen und ehrlich, ich habe auch eine und bei mir fängt der Zyklus immer mit einer Schmierblutung an. Und dann ist immer so ein bisschen schwierig, wann ist jetzt gerade der erste Tag? Aber der erste Tag ist ab Start der Blutung und selbst wenn das nur eine kleine Schmierblutung ist, zähle ich ab da den ersten Tag. Und dann sagt man so im Schnitt bei Frauen, ist es so zwischen 26 und 32 Tage, je nachdem, wäre ein regelmäßiger Zyklus. Aber es ist auch völlig normal, wenn der 24 oder 38 Tage dauert. Also es gibt Frauen, die haben kürzere Zyklen, es gibt Frauen, die haben längere Zyklen. Kommt dann auch häufig auf das hormonelle Verhütungsmittel oder grundsätzlich auf das Verhütungsmittel an. Und dann ist es nochmal so, dass auch Schwankungen von 7 bis 9 Tage zwischen den Zyklen noch völlig normal sind. Also auch da, nur weil der nicht immer auf den Tag genau geht, ist es noch nicht immer auch besorgniserregend. Also muss man auch immer ein bisschen gucken. Gerade wenn bei jungen Frauen, die gerade erst ihre Regel bekommen haben in den ersten Jahren, schwankt das noch viel mehr. Das pendelt sich sozusagen erst ein.
was man, also das ist auch ein ganz spannendes Thema, bis wann pendelt sich das ungefähr ein? Also das geht bis in die, in die, in die 20er,
bis in die frühen 20er rein. Ja, also es ist wirklich, und auch da kann es noch schwanken. Wir haben halt immer mal so Hormonumbrüche und dann kann es immer wieder passieren, dass es schwankt. Mhm. Und je näher wir dann natürlich auch an die Perimenopause kommen, haben wir immer mal so Fehlzündungen, liebevoll gesagt, die dafür sorgen können, dass der Zyklus sich so ein bisschen verschiebt.
Also der Zyklus ist ja in Phasen unterteilt. Welche haben wir denn? Wie viele Phasen haben wir denn? Und
ja. Kommt drauf an, wen man fragt, glaube ich. also grundsätzlich haben wir, hauptsächlich wird davon gesprochen, wir haben eine Follikelphase, das sind die ersten 14 Tage, und die Lutealphase, geteilt durch den Eisprung, die Ovulation auf schlau. Und wir haben natürlich die ersten Tage, die Menstruation. Also wenn wir es jetzt mal chronologisch gehen, Tag 1 bis 5 in der Regel, nagelt euch jetzt nicht auf die Tage fest. Das kann, bei manchen ist die Regel länger, bei manchen kürzer. Ich werde da gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Da haben wir die Blutung, da startet der Zyklus neu und beide Hormone, sowohl Östrogen als auch Progesteron, sind niedrig. Was genau die ganzen Hormone sind, die wir jetzt nennen, machen wir gleich auch noch mal. Die Menstruation ist in der Follikelphase, also in den ersten 14 Tagen, wenn wir jetzt von einem regulären 28-Tage-Zyklus ausgehen. In der Zeit reift unsere Eizelle und das Östrogen steigt und die Schleimhaut baut sich auf. Also es wird sozusagen alles als Nest, kann man sich das vorstellen, vorbereitet, damit das Ei dann zum Eisprung befruchtet werden kann. Das ist dann auch, was zur Ovulation passiert, so umerer Tag 14. Da haben wir dann nochmal einen Hormonpeak mit LH und einen Östrogenpeak. Und das ist dieser ganz klassische Eisprung und das auch die fruchtbaren Tage dann am Ende. Und dann kommt die Lutealphase, Tag 15 bis 18, wo dann, wenn wir nicht schwanger werden, erstmal das Progesteron dominiert, weil eigentlich die Schwangerschaft vorbereitet werden soll. Und wenn wir aber nicht schwanger sind, dann haben wir am Ende dieser Lutealphase den Hormonabfall und starten dann quasi neu. Mhm. Also wir haben wirklich die zwei dominierenden Hormone, Östrogen und Progesteron, die da so ein bisschen als Gegenspieler stehen. Östrogen, kann man sich merken, ist in der ersten Phase eigentlich hoch. Progesteron sollte in der zweiten Phase eigentlich hoch sein. Da haben wir bei den meisten Frauen dann auch schon das erste Problem, weil die zweite Phase dann nicht mehr ganz so toll ist. Das ist dann mit PMS und so weiter, was wir alle kennen. Das machen wir dann gleich noch.
Wenn das Progesteron nicht so gut aufgebaut wird, gell? Ja, jetzt hast du uns ja die Hormone schon genannt. Du hast eben vom LH gesprochen, Östrogen, Progesteron. Ich glaube, da musst du nochmal näher drauf eingehen, weil auch das wissen die Frauen oft nicht. Worum handelt es sich hier?
Ja, also ich glaube, wir haben es ja alle schon mal irgendwie gehört, Östrogen, Progesteron, gut, LH vielleicht nicht, FSH auch nicht, aber letztendlich ist es so, dass Östrogen ist so, oder Progesteron und Östrogen sind die beiden hauptsächlichen weiblichen Hormone. Männer haben die auch, aber viel, viel, viel weniger, genauso wie wir Frauen auch Testosteron haben, aber halt viel, viel, viel weniger. Östrogen ist eigentlich dafür da, dass aufgebaut wird in jeglichem Sinne. Also sowohl Muskulatur kann durch einen hohen Östrogenspiegel aufgebaut werden, aber hier geht es halt vor allen Dingen im Zyklus um den Schleimhautaufbau. Wir haben durch ein hohes Östrogen auch eine entsprechende Insulinsensitivität, also der Umgang mit Kohlenhydraten ist gut, die Stimmung ist gut, die Haut ist gut. Also eigentlich ist es ein sehr positives Hormon für uns Frauen. Es ist auch der Weichmacher, es macht so schöne, schöne, weiche Haut. Man fühlt sich gut in den ersten zwei Wochen. Was genau das, also wie die Phasen dann sind, zeige ich euch nachher nochmal. Progesteron sorgt dafür, dass unsere Temperatur ansteigt. Ist aber auch gemein, weil der Darm ist langsamer und das führt zu so einer widersprüchlichen Reaktion in der zweiten Phase. Genau, der Grundumsatz steigt aber und Progesteron wirkt eigentlich beruhigend. Und das ist immer so gemein, wenn man sich die Hormone an sich anguckt, dann kann man weder sagen, es ist gut noch schlecht, es hat beides seine Aufgaben. Im Zyklus kann es dann aber, wenn die so ein bisschen durcheinander geraten, zu so blöden Symptomen kommen, die wir dann alle kennen. Das LH, was ich eben kurz erwähnt hatte, das löst den Eisprung aus. Das heißt, da haben wir eigentlich nur so einen kleinen Peak in der Mitte des Zyklus um den 14. Tag rum. Und das FSH sorgt dafür, dass der Follikel, also der
ranreift.
Das Ei ranreifen kann. Mhm. Und diese vier Hormone können wir messen. Darüber können wir einordnen, wo sind wir gerade im Zyklus oder den Zyklus bewerten, wenn wir wissen, wann wir gemessen haben. Mhm. Macht man zum Beispiel, wenn es jetzt so PMS-Problematiken gibt oder sowas, misst man in der zweiten Zyklushälfte, um zu gucken, wie ist das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron, um halt so Wohlfühlwerte bestimmen zu können. Man kann aber auch im Zuge dann auch Richtung Wechseljahre schauen, wie ist das Östrogenverhältnis. Ich kann da nur allen ans Herz legen, sich mal mit diesem ganzen Thema ein bisschen mehr zu befassen. Es gibt da ja auch dieses schöne Buch Woman on Fire. Mhm. Und mittlerweile ist man auch dazu übergegangen, dass man als junge Frau in den Mitte-Ende-20ern, wenn der Zyklus sozusagen am stabilsten und am stärksten ist, also da im Prinzip ja in den fruchtbaren Jahren,
ja.
Mal Hormonwerte nehmen zu lassen, unabhängig davon, ob man hormonelle Probleme hat oder nicht, um eine Baseline zu haben, wenn man später in die Wechseljahre kommt. Weil es ist total schwer, wenn man das nicht hat und jetzt als Wechseljahrsfrau Probleme bekommt, einen Hormonwert zu nehmen, weil die schwer einzuordnen sind. Wenn ich aber Werte von mir als junge Frau habe, dann habe ich einen Vergleichswert und kann das Ganze viel besser bewerten.
Das hört sich sehr spannend an. Also das ist eine gute Idee, ja.
Serotonin spielt später auch noch eine Rolle. Das ist ein Stimmungshormon, ein Neurotransmitter. Und der sinkt vor allen Dingen kurz bevor unsere Regel einsetzt. Das hat dann auch nochmal einen Einfluss, wird durch Östrogen und Progesteron beeinflusst. Und dann gibt es noch das Aldosteron, das reguliert den Wasserhaushalt. Es wird in den Nieren gebildet. Und ist halt unter anderem dann auch für Wassereinlagerungen mitverantwortlich. Nur, dass ihr das auch schon mal gehört habt, wenn wir da nachher drüber sprechen.
Für die schönen Augenringe und...
Oh ja.
Daran kann ich mich auch noch erinnern. Also man wundert sich, wo kommt das plötzlich her, aber das ist genau diese hormonelle Umstellung dann. Und denkt man sich, Halleluja, du kennst dich gar nicht mehr, wenn man sich in den Spiegel schaut.
Ja.
Jetzt gibt's ja immer Frauen, die darüber klagen, dass ihr Zyklus nicht die eigentlich richtige Länge hat. Mal ist er zu kurz in ihren Augen, dann ist er zu lang. Wir wissen überhaupt nicht, woran könnte es liegen. Kann man das an irgendetwas festmachen? Man wird ja dann auch unsicher, vor allen Dingen, wenn es Frauen sind in den fruchtbaren Jahren, die ja in der Regel dann auch nicht verhüten. Also ich denke, du kannst mich korrigieren, aber wenn ich verhüte, vor allen Dingen durch die Pille oder so, dann bin ich ja sehr regelmäßig in meinem Zyklus und habe eben meine 28 Tage. Aber wenn ich eben nicht verhüte, dann kann es schon mal sein, dass ich auf meine Regel warte und dann sind die voller Panik, dass sie eventuell schwanger sein könnten.
Naja, auch, also ich nehme mich da nicht aus, ich kenne das selber, dass ich auch schon da saß und mir dachte, dauert irgendwie lange und man wird ein bisschen nervös. Wie gesagt, 24 bis 38 Tage ist normal mit diesen 7 bis 9 Tagen Schwankungen. Also ich kann da jedem nur empfehlen, die meisten machen das mittlerweile auch, sich eine App zu holen, wo man einfach den Zyklus mit trackt und das immer einzugeben. Erster Tag der Regelblutung ist der Start. Und von da aus kann man dann ja mit diesen Apps einfach schauen, die haben mittlerweile auch schon tolle Bewertungssysteme, dass man einfach das damit schon besser einschätzen kann. Man kann sich so ein bisschen diese Zahlen als Referenz nehmen. Man muss da aber auch immer sagen, es ist nie immer oder nie. Also auch da kann es Abweichungen geben und sprecht da im Zweifelsfall mit euren Frauenärzten, wenn ihr große Abweichungen habt. Aber in der Regel ist es so, per Definition unter 24 Tagen haben wir zu häufig unsere Regel und über 38 Tage haben wir zu große Abstände. Mhm. Und wenn wir 90 Tage keine Blutung haben, dann sprechen wir von der Amenorrhoe, also von der ausbleibenden und sehr unregelmäßigen Blutung. Und auch bei den Blutungen gibt es halt echt Unterschiede. Das ist... Ich sag mal, die Frauen, die glücklich sind, die sind mit 3 Tagen dabei. Mhm. Es gibt aber auch Frauen, die haben 8 Tage ihre Regelblutung. Mhm. Und auch die Blutungsmenge kann zwischen 5 und 80 Milliliter schwanken. Das klingt erstmal nicht viel, es fühlt sich manchmal viel an. Aber also 3 bis 8 Tage mit einer entsprechenden bis zu 80 Milliliter ist noch physiologisch. Alles drüber ist dann auch zu viel. Es ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen schwierig, die Blutungsmenge tatsächlich zu messen. Mhm. Wenn einen das interessiert, es gibt da so schöne Tabellen, wo man je nach Periodenprodukt das so ein bisschen abschätzen kann, was wie viel aufsaugt, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wenn man denkt, man blutet sehr doll, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Aber auch da kann ich euch nur sagen, wendet euch im schlimmsten Fall dann wirklich an den Frauenarzt, wenn ihr da das Gefühl habt, es ist wirklich aus der Norm raus.
Ich glaube, die Frauen, die merken das auch schon, wenn sie können das schon einschätzen, wenn die merken, plötzlich muss ich doch mehr häufiger Binden wechseln oder Tampons und so weiter. Das kriegen die schon mit, ne? Also wenn sich etwas verändert.
Man lernt sich ja kennen. Man muss auch dazu sagen, dass es auch total physiologisch ist, dass um den Eisprung mal eine kleine Schmierblutung auftreten kann. Das ist auch normal. Also es ist noch nicht besorgniserregend. Und alle Frauen, die eine Kupferspirale haben, werden es mit Sicherheit auch kennen. Eine der bekanntesten Nebenwirkungen sozusagen ist, dass die Blutung mehr wird und länger dauert. Mhm. Das kann sehr nervig sein am Anfang. Ich hatte das auch ganz doll am Anfang, dass die Blutung über 10 Tage war. Und das nervt einen einfach irgendwann. Man ist dankbar, wenn es nicht so lang ist.
Es nervt und es raubt einem Energie. Also es raubt einem ja wirklich Energie, weil wirklich auch die Nährstoffe abhanden kommen, allen
voran Eisen. Das Eisen, das ist auch wirklich für alle, die einen Zyklus haben, regelmäßig. Mit den manchen Pillen hat man ja auch keine Blutung mehr. Ich bin kein großer Freund von hormoneller Verhütung, muss ich ehrlich zugeben. Das ist aber ein Thema für eine andere Folge. Aber da ist es dann so, da habe ich sozusagen meinen normalen Kontrollmechanismus nicht mehr. Alle Frauen, die bluten, sollten regelmäßig den Eisenwert mal kontrollieren lassen oder dann um die Blutung rum den Körper dahingehend unterstützen.
Ja. Das sehe ich auch so. Also das ist wirklich empfehlenswert, weil wenn man eine sehr starke Blutung hat, dann und man fühlt sich schlapp und müde und kommt nicht aus dem Bett, dann wäre das der erste Punkt, wirklich mal Eisenstatus gucken lassen. Auch bei jungen Frauen, die noch in die Schule gehen.
Das ist ja gerade bei den Jungen. Also wenn wir über Schülerinnen sprechen, die auch mit das, ich meine, ich hab, man kann denen das oft an der Nase ablesen. Das sind dann die sind sehr blass, die haben häufig mit Kreislauf zu tun, die unterzuckern schnell, sind müde, sind abgeschlagen, können sich nicht gut konzentrieren. Also das gehört für mich so ein bisschen dazu, wie Vitamin-D-Kontrolle in regelmäßigen Abständen einfach mal Eisenhaushalt checken lassen. Und auch da reicht es nicht, einfach nur Eisen zu messen. Lasst euch beraten, ihr braucht den Eisenspeicher, ihr braucht einen Entzündungswert, ihr braucht dann noch so 1, 2, 3 andere Sachen, damit ihr es auch wirklich gut bewerten können. Weil auch da muss ich leider zugeben, die meisten Hausärzte können das nicht gut deuten. Also ich habe da wirklich schon wilde Sachen erlebt. Deswegen sucht euch jemanden, der da das nach Optimalbereichen in Anführungszeichen bewertet. Mhm.
Ja. Dann haben wir einmal im Monat eine Phase, in der wir uns in der wir uns einfach selbst nicht mehr kennen. In der wir uns nicht mehr leiden können, in der wir weinerlich werden oder wir ganz schnell aus der Hose springen. Das ist ja wirklich ein Phänomen und eigentlich ist es auch echt tragisch, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen bedauern dürfen, dass wir das auch jeden Monat aufs Neue erleben müssen. Ja, was gibt's da zu sagen?
Ja, der Zyklus ist halt wirklich nicht einfach. PMS, prämenstruelles Syndrom.
Ja.
Es gibt einmal das umgangssprachliche PMS, was so mit so typischen Symptomen einhergeht. Und es gibt das dann nochmal als tatsächliches Störungsbild. Ich gehe da gleich mit euch durch, aber jede Frau, die einen Zyklus hat, die wird das in der sanfteren oder dolleren Ausprägung kennen. Durch diesen Hormonumbruch in der zweiten Hälfte ist es nun mal so, dass wir so tolle Symptome haben, wie Stimmungsschwankungen, wie Weinerlichkeit, Wassereinlagerungen, Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Bauchkrämpfe, kurze Zündschnur. Wir sind auch für unser Umfeld da nicht immer leicht. Depressive Verstimmungen, also all diese tollen Symptome, über die man sich dann echt freut, die können in der zweiten Phase auftreten und die verschwinden dann in der Regel mit der Blutung. Das ist dann immer das große Erwachen, wo man denkt, okay, ich bin nicht geistig verrückt, das waren einfach nur meine Hormone.
Ja, man ist auch nicht so leistungsstark im Kopf. Also man kann auch nicht mehr so gut nachdenken. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr im Job, wenn ihr im Job irgendwo Dinge verlegt oder nicht mehr wisst, was ihr dann noch vor 10 Minuten machen wolltet und so weiter und so fort. Also das kommt auch dann vor, ja.
Ja, das kann man wirklich, also das ist das, was ich heute auch so ein bisschen für euch erreichen möchte, dass ihr euch versteht und das vielleicht so anfangt für euch zu nutzen, wie ihr funktioniert, wenn es geht. Also es ist auch immer dieses, man muss natürlich ein bisschen gucken, geht es im Alltag, aber man kann schon, wenn man sich den Sport jetzt anguckt, entscheiden, ob ich dann ausbelaste oder nicht, wenn mein Körper eigentlich gerade dafür nicht in der Lage ist. Aber zum PMS zurück, also diese normal sind halt, dass einen das, ich sag mal, man so 2 Symptome hat, vielleicht ein bisschen mehr, und das auch in mehreren Zyklen auftritt, eine leichte Beeinträchtigung im Alltag, dann würde man von PMS sprechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich wirklich mehr mit Weinen zu tun habe oder wirklich kurze Zündschnur habe, dann darf man schon von PMS sprechen. Es gibt aber auch diese starke Störung, wie genau die heißt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und das ist wirklich mit größeren Einschränkungen zu tun und hat dann auch mehr Symptome. Also dann habe ich nicht nur Kopfschmerzen und ich bin ein bisschen schlecht drauf, sondern das kann wirklich bis zu depressiven Verstimmungen dann einfach doller ausgeprägt sein. Und dann darf man sich auch Hilfe suchen, weil das dann häufig auch mit einem gestörten Hormonhaushalt einfach einhergeht. Also das sind so Red Flags, wo man einfach sagen muss, je mehr PMS-Symptome ich habe, desto wahrscheinlicher ist es, dass mit meinem Zyklus nicht unbedingt was nicht stimmt, aber vielleicht das hormonelle Gleichgewicht ein bisschen gestört ist oder ich meinen Körper da an anderer Stelle unterstützen muss. Auch Eisenmangel zum Beispiel kann PMS befeuern. Mhm. Und auch sowas wie, da haben wir ja in den letzten Folgen auch drüber gesprochen, auch ein Elektrolytmangel kann PMS befeuern. Also da darf ich dann einfach nochmal ein bisschen in mich reinhören, meine Ernährung angucken. In der zweiten Phase sind wir alle etwas empfindlicher. Das ist nervig, aber das ist so.
Aber tatsächlich nicht immer. Tatsächlich gibt es Frauen, die sind so so sensibel, die haben das Gleiche, die haben dieses Empfinden auch rund um den Eisprung tatsächlich. Ne?
Ja, naja, das ist ja auch so ein Umbruch. Also manche erleben da wie so ein Hoch. Für manche sind das 2 blöde Tage, auch mit Ziehen und Zwicken. Es ist halt auch eine Entzündungsreaktion am Ende, muss man das. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja, das sind kleine Explosionen, die da passieren. Ja. 2 Explosionen. Das ist das mit Entzündungsprozessen. Genau. Ja, ganz spannend.
Ja, dann lass uns doch mal in diese Phasen reingehen. Also wir starten mit der Menstruation. Das ist der erste große Einschlag sozusagen. Da haben wir wenig Östrogen, wenig Progesteron und viele Prostaglandine. Das sind entzündungsfördernde Botenstoffe und das ist genau diese erste Explosion, die du eben meintest. Mhm. Wir sind da etwas anfälliger. Man kennt das, schon alleine durch die Blutung fühlt man sich meistens nicht so ganz so toll. Da ist der Grundumsatz ein bisschen niedriger. Man kann mit Kohlenhydraten so mäßig umgehen. Und man verliert halt eben durch den Blutverlust Eisen.
Aber die schmecken dann besonders gut, die Kohlenhydrate.
Die schmecken besonders gut, ja, das ist das Gemeine. Es ist aber eben dieser Moment von, ach, ich bin doch nicht verrückt, ist dann dieses, ich werde mental wieder ein bisschen klarer. Das hat man, wenn man sehr fühlig ist. Man ist aber durch diese erhöhten Entzündungswerte ein bisschen schmerzempfindlicher. Mhm. Es kann da zu Müdigkeit kommen, zu Migräne. Und natürlich auch zu Krämpfen, also zu einfach Regelschmerzen, weil die Schleimhaut ja abblutet und diese entzündungsfördernden Botenstoffe auch dafür sorgen, dass das halt auch passiert. Und dann kontrahiert die Gebärmutter und das kann sich blöd anfühlen. Das Gute ist, dass die Wassereinlagerungen zurückgehen und meistens das Gewicht da auch wieder runtergeht, wenn man damit im Vorfeld Probleme hatte. Es ist aber auch nicht unüblich, dass da sowas wie Durchfälle auftreten oder weicher Stuhl. Das ist halt einfach so, weil das ja alles ein bisschen gefördert wird, kann das eben auch auf die Verdauung schlagen. Ist aber nichts Schlimmes, aber das merken die meisten halt auch in diesen ersten Tagen der Regel, dass da auch die Verdauung ein bisschen flotter ist.
Ich hatte zwar damit nie zu kämpfen.
Gott, es ist ja auch meistens gar nicht so doll, dass es wirklich, ist jetzt zwar nicht schön darüber zu sprechen, aber es kommt ja meistens gar nicht richtig zu Durchfall, sondern es ist einfach, der Stuhl ist weicher oder man muss häufiger zur Toilette. Einfach weil wir da merken, dass die Hormone halt umbrechen. Und
wenn man
dann,
ansonsten unter Verstopfung leidet, dann freut man sich in dem Moment.
Gott sagen, also ist jetzt nichts, das ist alles, was wir jetzt auch durchgehen, ist physiologisch, also es ist nichts, das ist normal, das ist halt einfach die Folge dieser Hormone, die da sind oder die nicht da sind. Und dann im Rest der Follikelphase ist es dann so letztendlich, dass das Östrogen immer weiter ansteigt und das Progesteron noch niedrig ist. Das sorgt dafür, dass wir sehr gut mit Kohlenhydraten umgehen können. Wir haben eine relativ gute Verwertung dann auch von den Kohlenhydraten und dadurch einen stabilen Blutzucker. Das heißt, wir haben nicht so viel Heißhunger in der ersten Phase. Meistens reichen uns 3 Mahlzeiten. Wir brauchen keine Zwischensnacks. Wir denken auch nicht so viel an Essen. Man ist so, sagen wir mal, relativ stabil auch von der Ernährung. Also man hat nicht so wirklich Gelüste. Es ist alles gut. Da spielt häufig auch dieses Thema Ernährung eher eine untergeordnete Rolle. Man ist dann selbstbewusster, man ist motivierter, man kann auch besser lernen. Also es sind auch da so
total, ja.
Effekte, die einfach durch das Östrogen halt, ja, das hebt alles so ein bisschen. Man ist nicht reizbar. Wasser wird rausgeschwemmt. Also man ist auch da, man hat halt, im Bodybuilding würde man sagen, man ist trocken. Also man hat nicht dieses aufgeschwemmte Gefühl. Und man merkt für alle die Frauen, die Kraftsport betreiben, wie man so Stück für Stück stärker wird und die Regeneration vor allen Dingen besser ist. Ich bin viel, viel leistungsfähiger in der ersten Phase, sowohl im Sport als auch im Job. Man ist viel klarer, man wird so Richtung Eisprung immer motivierter sozusagen und kann, ja, man kann auch mit Belastung einfach besser umgehen. Also es ist wirklich so, in einer idealen Welt für alle Wettkampfsportlerinnen wäre ein Wettkampf kurz oder perfekt auf den Eisprung. Weil wir da halt durch dieses Östrogen, das hilft uns wirklich bei aufbauenden Prozessen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
Absolut, ja.
Aber es hilft zum Beispiel beim Muskelaufbau auch total. Also mit diesem hohen Östrogenwert in den ersten 2 Wochen, wenn wir jetzt von einem 28-Tage-Zyklus ausgehen, habe ich da einen guten Effekt und mir geht's gut. Das sind sozusagen die stabilen 2 Wochen, wenn man so möchte.
Siehst du, ja, das, genau, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte, das wäre jetzt der Gegenspieler vom Testosteron.
Nee, eigentlich ist das Östrogen, das ist ja auch das, was man dann so manchmal verkennt, was bei mir im Kopf auch lange gedauert hat, bis ich das so richtig geblickt hatte, weil man ja auch, wenn man jetzt über Verhütungsmittel spricht oder sowas, dann spricht man ja immer über zu viel Östrogen. Oder auch in der Ernährung, wenn wir über Phytoöstrogene sprechen, sagt man auch mal, ja, es wird alles zu viel Östrogen. Aber in den ersten 2 Wochen brauchen wir dieses Hoch an Östrogen und das ist an sich was Gutes. Wenn es zu hoch wird, wird es ein Problem, aber dann in Folge in der 2. Hälfte, da gehen wir gleich drauf ein. Jetzt haben wir den Eisprung, der wird ausgelöst durch dieses LH-Hormon, das heißt, dass das Ei poppt sozusagen, das Ei springt und kann dann befruchtet werden. Dadurch steigt das Testosteron und das sind auch die 2 Tage, wo wir jetzt im Regelzyklus am leistungsfähigsten sind. Da sind wir am stärksten, da sind wir am entschlossensten. An die Männer, das sind die Tage, wo ihr uns fragt, was wir anziehen sollen und wir es sofort wissen und nicht fragen, ob wir gut aussehen.
Wir fühlen uns einfach gut.
Wir fühlen uns gut, da ist das Selbstbewusstsein auf dem Peak, wir fühlen uns schön, die Haut ist schön, man blüht so, die Libido geht hoch, Bock auf soziale Kontakte geht hoch, man fühlt sich einfach gut und das ist wirklich so der Peak sozusagen. Das ist halt eben, weil es die fruchtbare Phase ist. Letztendlich ist die Biologie da ja auch
ist
schlau.
Ja, klar.
Da soll es zur Sache gehen. Und wir sind da aber auch besonders kohlenhydrat-tolerant. Das heißt, wir können da sehr gut mit Zucker umgehen und sind sehr, wir haben so ein schönes, straffes Erscheinungsbild, wenn man so möchte. Also da kann der Körper besonders gut mit dem ganzen Wasser, mit dem Zucker und so weiter besonders gut umgehen.
Das also für alle die, die ihren Eisprung wirklich spüren, also ich habe es ja nie gespürt, ich sag's ganz ehrlich, aber die, die es ja spüren und wissen, wann sind diese beiden Tage, die können ja dann auch gezielt ihre Kohlenhydrate einsetzen.
Ja, und in der ersten Hälfte ist das sowieso alles so ein bisschen leichter sozusagen. Man kann sich das so vorstellen, dass wir in den ersten zwei Hälften näher an diesen generalisierten Ernährungsempfehlungen sind als in der zweiten Hälfte, weil der ganze Stoffwechsel, dadurch, dass der Zucker stabil bleibt, auch ein bisschen stabiler ist.
Und in der zweiten Hälfte, dann haben wir das, jetzt kommt das Progesteron.
Genau.
Ja, da sieht's anders aus.
Da kommt dann der große Hormonumbruch und das merken die, die fühlig sind, sehr deutlich. Manche merken es nicht so, also es ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Mhm. Manche haben damit große Probleme, manche überhaupt nicht. Das Progesteron steigt, sollte es zumindest, über das Östrogen, wenn man die Werte ins Verhältnis setzt. Die Temperatur steigt, alle, die schon mal von der Temperaturmethode gehört haben, die eigentlich dafür da ist, um festzustellen, wenn man wirklich fruchtbar ist, steigt die Temperatur. Und das Gemeine ist jetzt, und das ist so absurd an dieser Phase, ich hatte eben gesagt, das Progesteron ist dafür verantwortlich, dass unser Grundumsatz steigt. Wir können besser mit Fetten umgehen, theoretisch, und verbrennen auch mehr. Theoretisch müsste man jetzt denken, hey, das ist die Zeit, wo ich mich schlank fühle und schlank werde. Mhm. Das Gemeine ist, dass die Insulinsensitivität leicht runtergeht. Das heißt, wir können nicht mehr so gut mit Zucker umgehen. Das kann zu Blutzuckerschwankungen führen. Und dann kommt Heißhunger.
Auf Zucker, auf Schokolade.
Ja. Es können die ersten Wassereinlagerungen kommen. Und letztendlich ist halt durch dieser Shift, wir können zwar besser mit Fetten umgehen, unser Grundumsatz steigt, aber die Kohlenhydrate werden schlechter verwertet, kommt es zu diesen Heißhungerattacken mehr oder weniger. Was man dann machen kann, ist einfach regelmäßiger zu essen. Und das ist auch, wenn ich Frauen habe, die wirklich einen regelmäßigen Zyklus haben wir in den ersten zwei Wochen drei Mahlzeiten und in den zweiten zwei Wochen drei Mahlzeiten und zwei Snacks, um keine langen Pausen zu haben, sondern auch da dem Körper zu helfen, einfach in Balance zu bleiben sozusagen. Mhm. Die Verdauung wird ein bisschen langsamer in der zweiten Hälfte durch den hohen Progesteronspiegel. Es kann sein, dass wir, wenn es blöd läuft, auch Verstopfungen kriegen oder die Verdauung einfach langsamer wird. Es kann zu Blähungen kommen. Es kann durch diesen leicht wasserzurückhaltenden Effekt halt zu Wassereinlagerungen in den Beinen kommen, zu Brustspannen. Mhm. Man ist aber auch da ein bisschen, also man hat auch positive Effekte, man ist ein bisschen detailfokussierter, empathischer, aber auch empfänglicher für Stress dadurch. Also das spielt dann so ein bisschen wieder gegen ein, wenn man auch einen sehr stressigen Alltag hat. Und die erste
schneller, ja. Ist man noch schneller auf 180.
Und die erste, Und die erste Woche geht immer noch. Also nach dem Eisprung, man merkt zwar, dass es sich so ein bisschen shiftet und man auch nicht mehr ganz so voller Tatendrang irgendwie durch den Alltag geht, aber letztendlich ist ja das die Zeit, wo dann theoretisch das Ei also befruchtet wird und den Weg in die Gebärmutter findet. Mhm. Wenn das jetzt aber nicht passiert, dann wollen wir ja wieder zurück zu dem niedrigen Östrogen- und Progesteronwert, also wieder auf Null sozusagen. Das heißt, beide Hormone gehen runter. Und das ist jetzt auch genau das, was dann so blöd ist, weil dadurch dann auch das Serotonin, dieses ruhige Glückshormon, mit runtergeht. Und letztendlich in Vorbereitung darauf, dass auch wieder die Menstruation losgeht, steigen so Stück für Stück auch die Entzündungswerte. Mhm. Die steigen jetzt nicht so wahnsinnig, dass sie im Blutbild auffällig wären, aber man kann sich das so als lokale kleine Entzündung vorstellen.
Mhm. Mhm. Dann ist das Immunsystem zugange.
Genau, das Immunsystem ist zugange. Man ist nicht ganz, Infektanfälligkeit ist da auch ein Thema. Mhm. Die Cravings werden immer schlimmer, also diese Heißhunger-Sachen können schlimmer werden. Da hilft wieder Magnesium und die Elektrolyte, hört da gerne nochmal rein, weil der Bedarf da auch steigt. Mhm. man hat eine höhere Selbstreflexion, das muss nicht unbedingt gut sein. Man hat da häufiger mit Reizbarkeit zu tun. Wie gesagt, depressive Verstimmungen können durch diesen Serotoninabfall auftreten. Es kann zu Schlafproblemen kommen. Und es sind Wassereinlagerungen von bis zu 2 Kilo möglich. Mhm. Das muss man einfach im Blick behalten. Und auch da für alle, die sich häufig wiegen. Ich bin sowieso ein Fan davon, Wochendurchschnitte zu bilden. Und wenn man sehr große Probleme mit Wassereinlagerungen um den Zyklus hat, also eher zu der Kandidatin zählt, die mehr Wasser einlagert, dann tut euch den Gefallen und vergleicht nicht die Woche vom Eisprung mit der Woche von vor dem Zyklusbeginn, weil das macht keinen Spaß und es frustriert eher. Ja, und dann haben wir wieder das Ganze von vorne. Es gibt da so schöne Videos zu. Ich kann gleich mal gucken, ob ich das auf YouTube noch finde. Dann packe ich euch das in die Folgenbeschreibung rein. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich packe es unten rein, wenn ich es finde. Da sind so schöne Videos, die das mal so kurz zusammenfassen, diese Hauptsymptome. Man kann sich das so ein bisschen merken, dass die ersten 2 Wochen die energetischeren sind, wo wir mehr Kraft haben, wo wir belastungsfähiger sind, besser regenerieren, stabileres Immunsystem. Mhm. Und die zweiten 2 Wochen, wo wir einfach ein bisschen mehr auf unseren Körper achten müssen, ist immer noch relativ, aber weil das Ganze einfach shiftet und wir dann nicht mehr den Luxus des hohen Östrogens haben, wir sind ein bisschen sensibler, wir sind nicht ganz so belastbar, aber man darf das Ganze auch nicht überbewerten. Also ich würde immer versuchen, wenn ich da starke Unterschiede merke, und das ist eben das, was ich am Anfang zu dir gesagt hatte, bei mir war es früher so, du konntest die Uhr danach stellen. Ich wusste immer ganz genau, wo ich im Zyklus bin, weil die erste Woche war blöd mit Kopfschmerzen und Bauchkrämpfen durch die Menstruation. Dann hatte ich eine Woche, die richtig geil war, wo ich richtig Spaß am Leben hatte, wo alles toll war. Dann war eine Woche weinerlich und eine Woche Reizbarkeit. Das war wirklich, das konntest du so abspielen.
Dann hattest du ja 3 von 4 Wochen, hattest du 3 miese Wochen und 1 gute.
War toll. Fürs ganze Umfeld war das ganz toll. Ja, aber ausgelöst durch die Pille und durch zu viele Hormone.
Ja.
Das ist dann das, was man jetzt...
Sehr sensibel, ja.
Was vielleicht jetzt medizinisch immer so ein Streitpunkt ist, wo man mit Frauenärzten gut und gerne auch mal, ja, was halt so ein bisschen, wo die Meinungen in unterschiedliche Richtungen gehen können, das heißt dann Östrogendominanz. Mhm. Wenn in der zweiten Hälfte zum Beispiel durch ein Verhütungsmittel oder durch zu viele Umweltgifte, Weichmacher, Plastik, Phytoöstrogene, all diese Einflussfaktoren, die wir eben ja genannt haben, wo man sich jetzt denkt, aber mit dem Östrogen war doch irgendwas. Das ist genau, wenn in der zweiten Zyklushälfte noch zu viel Östrogen da ist und das nicht gut abgebaut wird, dann kommt es eher mal zu diesen PMS-Symptomatiken. Mhm. Der Zyklus ist ein sehr komplexes Thema. Es ist nicht ganz so einfach, da durchzusteigen. Aber letztendlich steuert er halt super viel. Also wir merken da, dass wir mit der Energie einen Shift haben. Wir können Kohlenhydrate und Fett mal besser, mal schlechter verwerten. Unser Flüssigkeitshaushalt schwankt, unsere Verdauung schwankt. Wir haben die Neurotransmitter im Gehirn, die schwanken. Das Gewicht schwankt. Wir können mit Trainingsbelastungen besser oder schlechter umgehen. Und wir nehmen uns natürlich dadurch auch subjektiv ganz anders wahr. Also die meisten sind in der ersten Zyklushälfte viel zufriedener mit sich. Und wenn man sie da fragen würde, würdest du irgendwas verändern an deinem Körper, sagen sie nein. Und in der zweiten Zyklushälfte ist dann alles blöd. Da findet man sich grundsätzlich blöd. Und das sind dann so einfache Beispiele, wie ich das eben so witzig gesagt habe, von wegen, ja, wenn ihr mit uns auf ein Date geht, dann bitte um den Eisprung. In der zweiten Zyklushälfte ist das genau diese verzweifelten Momente, wo man vorm Kleiderschrank steht und ich habe nichts anzuziehen.
Aber ich glaube auch, die Intensität ist von Frau zu Frau auch extrem unterschiedlich. Also es gibt total. Ja Frauen, die gehen so von vorn bis hinten durch ihren Zyklus und die sind halt einfach easy und nehmen das mit, wie es kommt. Und andere sind total sensibel. Ja. Ich war schon im Nachhinein. Im Nachgang ist mir das aufgefallen. Also ich wusste ja vorher auch noch nicht so um die Hormone Bescheid. Und jetzt im Nachhinein weiß ich eben, dass ich wirklich extrem auf diese hormonellen Schwankungen oder Umstellungen, es sind ja keine Schwankungen, sondern einfach ist dieser normale Verlauf, extrem reagiert habe. Also das war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja. Ne, es gibt Menschen, und die merken es in der Regel auch, meine ich, wenn sie die Pille nehmen oder die Hormonspirale und so weiter. Auch das sind die Frauen, die auch darauf schlecht reagieren, auf diese hormonellen Verhütungsmittel.
Total. Also ich sehe das bei mir im Freundeskreis. Ich bin sehr fühlig generell für den Zyklus gewesen, schon immer. Und habe, wie gesagt, hormonelle Verhütung halt gar nicht vertragen und habe auch Präparate gewechselt, noch in Nöcher, bin damit nicht zurechtgekommen und habe da aber auch leider von meiner Frauenärztin damals keine gute Unterstützung bekommen. Eher im Gegenteil, was ja dann dazu geführt hat, dass ich halt eben nach anderen Wegen gesucht habe oder meine Mutter damals mit mir zusammen. Und dann ja zum Glück den Weg in die Ernährung gefunden habe und damit super gefahren bin und dann halt für mich ganz klar war, Hormone kommen für mich als Verhütungsmethode nicht in Frage, weil ich so stark reagiere. Mhm. Und wenn ich die dann auch noch dazu nehme, das ja noch schlimmer wird. Und das ist in den ersten 2 Wochen alles in Ordnung, aber in den zweiten 2 Wochen fühlt man sich dann wirklich, und ich meine das so, man denkt, man ist, also man kommt aus sich selber nicht raus, man weiß, dass man eigentlich nicht so ist. Aber man kam dagegen nicht an. Nee. Da sind die Hormone einfach bestimmend und auch stimmungsgebend. Das ist nicht schön. Mhm. Und ich kann da jede Frau verstehen, die sagt, hey, ich fühle mich wie ein anderer Mensch.
Und ja, man ist auch wirklich wie ein anderer. Also man fühlt das selber. Und ich glaube hier, also ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, da haben auch wirklich die Männer manchmal echt zu leiden. Also die Ehemänner oder die Partner. Weil die verstehen die Frau ja auch nicht mehr.
In dem man ist Moment. Also, ich, ja, total. Also es ist auch wirklich, man denkt dann auch, ich habe mich dafür auch schon bei meinem Ex-Freund entschuldigt. Oder hat dann auch so Situationen gehabt, wo ich heule, weil er mir irgendwas gesagt hat, was ich in dem Moment total in den falschen Hals bekommen habe. Und aber im gleichen Moment auch gesagt hatte, weil ich das ja damals dann auch mich so langsam angefangen habe, damit zu beschäftigen, ich weiß nicht, ob es meine Hormone sind oder also man verzweifelt dann ja wirklich, ja. Wenn es schlimm ist und man damit Probleme hat, ist es wirklich eine blöde Situation. Ich kann euch nur empfehlen, Mädels, sprecht mit euren Partnern.
Mhm. Unbedingt.
Weil die wissen das nicht. Überlegt mal, wie wenig Frauen so richtig über den Zyklus Bescheid wissen und Männer natürlich noch weniger. Ich meine, die sind davon persönlich ja auch nicht betroffen. Mhm. Ich habe neulich noch zu einer Kundin gesagt, vielleicht ist es auch besser, dass Männer nicht persönlich betroffen sind. Wenn ich überlege, wie schlimm manchmal so eine Männergrippe ist, möchte ich nicht wissen, wie ein Zyklus ist.
Okay, das einmal im Monat, oh je.
Dann vielleicht doch lieber selber ertragen. Nein, aber Spaß beiseite. Also redet darüber, lasst es abchecken, holt euch vielleicht auch da wieder Ernährungshilfe. Ich habe da noch 1-2 Sachen für euch, die ich euch einfach mitgeben möchte. Und das ist, achtet grundsätzlich auf die Eiweißzufuhr, weil die macht schon ganz viel. Die sorgt dafür, dass der Zucker stabiler ist. Und macht so bestimmte Heißhungerproblematiken auch einfach null und nichtig. Und wenn wir auf eine grundsätzlich hohe Eiweißzufuhr achten, dann kann der Zyklus schon stabiler werden. Komplexe Kohlenhydrate bevorzugen. Letztendlich sind es auch da wieder die Basics der Ernährung, die uns helfen, den Zyklus zu stabilisieren. Und dann in der zweiten Zyklushälfte, wie gesagt, hört da in die Elektrolytfolge nochmal gerne rein, weil wir da über die Salze sprechen. Aber was ich wirklich gerne mache im Coaching, ist dann dunkle Schokolade zu nehmen. Da haben wir Magnesium drin. Wir haben psychisch so einen Heißhunger, Genussmoment und können Schokolade essen, aber durch die Bitterstoffe halt auch wieder eine Unterstützung für die Verdauung. Achtet in der Lutealphase, also in der zweiten Zyklusphase darauf, dass ihr wirklich auch die Ballaststoffe habt, also Gemüse und genug Wasser. Auch damit könnt ihr euren natürlichen Wasserhaushalt und Ballaststoffhaushalt für die Verdauung unterstützen. Ja, hört in die Bitterstofffolge nochmal rein. Das hilft in der zweiten Phase auch richtig toll. Und wenn ihr wirklich mit dollen Wassereinlagerungen zu tun habt, guckt nochmal nach dem Wasserhaushalt und auch dann nach Stress. Weil wir machen es uns auch nicht einfacher, das Leben in der zweiten Hälfte, wenn wir da versuchen, alles zu forcieren und zu erzwingen.
Ja. Ich möchte trotzdem nochmal ein Plädoyer für diesen weiblichen Zyklus sprechen, weil viele meiner Kundinnen sagen, ach, wenn das doch endlich vorbei wäre, wenn ich doch endlich diese Blutung hinter mir hätte. Ich kann das auch schon irgendwie verstehen, weil es ja eben lästig sein kann. Nichtsdestotrotz, solange eure Hormone noch aufgebaut werden, habt ihr einen echten Jungbrunnen in eurem Körper. Also freut euch, solange wie die Hormone noch produziert werden.
Und man darf auch einfach sehen, wir sind halt, das klingt jetzt so, also es klingt immer so ein bisschen esoterisch, wenn man sagt, man ist so ein zyklisches Wesen, aber es ist so, die Frau ist einfach, wir haben diesen natürlichen Zyklus und wenn wir lernen, diese Hormone kennenzulernen und zu nutzen, dann kann man daraus ganz viel Energie ziehen. Dann kann man auch im Training da richtig Energie draus ziehen, weil man in der zweiten Phase zum Beispiel viel besser die Ausdauer trainieren kann. Und man kann das für sich nutzen. Man muss nur dann auch da wieder, ja, das für sich so ein bisschen verstehen. Und ich finde dieses Thema Selbstakzeptanz da auch ganz wichtig, weil wenn man das weiß, dann ist das ja was Gutes, Natürliches, dass ich ein bisschen mehr Wasser habe, dass vielleicht auch mein Bauch aufgebläht ist, weil auch die Gebärmutter wird größer. Ich habe ein schönes Video von einer Frauenärztin jetzt neulich gesehen, die auch mit einer Limette und einer Blutorange gezeigt hat, wie sich die Größe der Gebärmutter über den Zyklus verändert. Und natürlich bin ich aufgebläht, wenn das Ganze entzündet ist und abbluten muss.
Oh ja.
Also auch das hat was mit Selbstakzeptanz und ich glaube dann mit vielen Frauen auch mit so Unsicherheiten um die Figur zu tun, dass man da einfach weiß, hey, da ist nichts falsch mit mir, das ist völlig normal.
Ja, ich glaube, das macht das nur schlimmer, wenn ich mich jeden Monat selbst bedauere, oder? Also ich will das jetzt nicht so hart und schroff sagen. Ich weiß, wenn ich natürlich unter starken Schmerzen leide, das haben ja einige Frauen, ne, dann kann ich das nicht so locker hinnehmen. Aber wenn ich eine Wassereinlagerung habe, die mich in dem Moment eben nicht so hübsch aussehen lässt, dann ist das jetzt in meinen Augen kein Drama. Es vergeht wieder und vor allen Dingen, wenn ich so eine Powerfrau bin, wie du ja eben auch, also wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dass Dankeschön. Du ja dich ja auch so du auch und auch mit deinem Training. Du hast es, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es an deinen Zyklus hast, du es ja auch nicht angepasst, oder? Du rockst da durch und
ich wollte gerade sagen, also ich sollte es, glaube ich, in manchen Situationen auch ein bisschen mehr beachten. Ich habe es jetzt, muss ich ehrlich zugeben, letzte Woche Dienstag hat mein Körper mir gesagt, dass ich jetzt darauf achten sollte, weil mir im Training so ein bisschen schwindelig geworden ist, weil ich halt gerade meine Blutung hatte. Und dann darf man schon auch ein bisschen Rücksicht nehmen.
Und mal Yoga machen anstelle.
Genau, also ich achte mittlerweile schon drauf, dass ich dann nicht so richtig Vollgas gebe. Ich weiß mittlerweile auch, dass ich nicht so viel Kraft habe. Das merkt man, also die Frauen, die wirklich Kraftsport machen und dann jetzt mal als Beispiel schwere Kniebeuge, ich schaffe 15 Kilo mehr um den Eisprung im Vergleich zu kurz vor der Regel. Das merkt man schon deutlich. Nichtsdestotrotz kann man eigentlich ganz normal trainieren. Der Körper wird ja auf natürliche Art und Weise, also ich würde die Hantel ja gar nicht hochkriegen. Das heißt, dann trainiere ich halt mit weniger Gewicht, aber ich mache so vom Inhalt vielleicht die gleiche Wiederholungszahl. Man kann das Ganze natürlich, wenn man jetzt Bock drauf hat, weil man Zeit dafür hat oder im Leistungssport unterwegs ist, kann man tatsächlich zyklusorientiert trainieren. Da gibt es coole Trainingskonzepte. Die Frage ist, ist das für mich realistisch im Alltag?
Ja, es muss realistisch bleiben, genau. Man kann auch zyklusorientiert wirklich ganz streng essen. Also es gibt ja auch diese Ernährungsform. Aber man muss diese Zeit finden, sich darauf fokussieren zu können. Dann hat man eine Familie. Also viele Frauen haben eine Familie. Das ist wirklich auch anstrengend. Also.
Und ich finde mal, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Also es ist so ein bisschen, natürlich ist es cool, das zu wissen. Es ist auch cool, diese Phasen vielleicht so ein bisschen auszuspielen. Nichtsdestotrotz kann man nicht anfangen, auf einmal nicht mehr zur Arbeit zu gehen, nur weil ich gerade eine blöde Woche habe.
Das sehe ich auch so.
Das ist einfach, man kann aber den Körper total toll unterstützen. Und das ist eben das, was wir über die Ernährung halt machen können, was man über bestimmte Pflanzen und Tees machen kann. Und wie gesagt, also so Ausprägungen wie starke Schmerzen, starke Kopfschmerzen, die sprechen schon eher mal dafür, dass irgendwas nicht so ganz in der Balance ist. Und dann kann ich ja mal gucken, was ich naturheilkundlich oder natürlich wie Ernährung halt nutzen kann, dass es mir besser geht. Weil das ist ja letztendlich das, was wir alle wollen, dass wir halt unsere Energie auch in der zweiten Zyklushälfte möglichst hochhalten. Wir sind ja kein, wie du eben so gesagt hast, man muss ja nicht anfangen, sich zu bemitleiden, sondern man kann ja einfach sagen, okay, ich kann gerade schlechter mit Kohlenhydraten umgehen, dann unterstütze ich meinen Körper, indem ich regelmäßiger esse, mehr Eiweiß esse, mehr Ballaststoffe esse, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Blutzucker aus durcheinander gerät, geringer. Das sind das, was wir letztendlich daraus ableiten wollen. Und das ist das, was ich euch heute so ein bisschen als Start mitgeben möchte, dass ihr ein bisschen den Zyklus besser versteht. Und dann ist das ja das, was ihr hier im Podcast so Stück für Stück hört. Wie kann ich dann reagieren? Das kann man nicht alles in eine Folge packen, aber heute sind hoffentlich mal so ein paar Grundbegriffe rund um den Zyklus ein bisschen klarer geworden, die wir ja manchmal so in der Folge dann so nebenbei sagen, ja, in der Lutealphase macht das und das, wo man denkt, was?
Also ich will auch noch eine Lanze dafür brechen, ja, für die Normalität dieses Zyklus, also wie du das eben auch gesagt hast. Und es eben nicht, es kommt ja jetzt momentan diese Bewegung auf, dass eben auch in den Unternehmen über die, ja, auch über die, über den
Menstruationsurlaub.
Genau. Also, dass darüber gesprochen wird, dass die Frau in die Perimenopause kommt mit ihren ganzen Symptomen, die sie hat, dann irgendwann in der Menopause landet und so weiter, teilweise nicht sehr leistungsstark ist und so weiter und so fort. Das wird ja ziemlich gepusht. Und ich finde das eine sehr, man kann es aufnehmen, ja, aber, ich finde, es nimmt auch eine gefährliche Richtung ein, weil es nimmt auch diese Richtung von, ich bin krank. Ich bin krank.
Ja, genau.
Und das und bin ich halt einfach nicht.
Genau, genau. Und das stört mich auch an diesem Thema. Ein Freund von mir hat zu mir gesagt, du bist der Albtraum aller Feministinnen.
Ja,
aber
das ist doch so.
Also ich, das ist ja eine persönliche Meinung, aber du kennst es, du hast auch einen Betrieb geführt. Ich kann nicht alle meine Kolleginnen einmal die Woche für 7 bis 10 Tage in Urlaub schicken. Also das ist auch unfair den männlichen Kollegen gegenüber. Weil, mal ganz im Ernst, also wenn ich meine Regel habe, geht's mir nicht schlecht. Die Woche davor, da können wir drüber reden, dass ich vielleicht nicht so gut drauf bin. Aber hey, ich kann trotzdem arbeiten kommen, ich gebe vielleicht nicht Vollgas. Das kann man, aber das muss ja jede Frau dann auch für sich einfach eben, keine Ahnung, ich finde, da sollte man wirklich einfach sagen, ich beschäftige mich mit meinem Zyklus und ich versuche das Beste für meine Gesundheit.
Genau.
Ich gehe ja auch nicht mehr nicht arbeiten, nur weil ich Bluthochdruck habe, jetzt mal ganz blöd gesagt.
Und nicht nur
Bluthochdruck
nicht das,
ist eine Erkrankung und ein Zyklus ist was völlig Natürliches.
Nicht nur nicht das, Hanna, weil wenn ich nämlich zu Hause meine 2, 3 Kinder sitzen habe oder auch nur eins, dann kann ich auch nicht einfach sagen, ich lege mich jetzt ins Bett und verkrümmel mich da. Nein. Ich muss ja auch für meine Kinder, für meine Familie da sein, auch wenn ich in meiner Blutung bin, in meiner Periode, also in der Blutung. Deshalb.
Und es ist ja so, also
schwierig.
Ich finde es auch schwierig. Und es ist ja so, wenn ich wirklich so schlimme Probleme hatte, ich hatte das früher in der Schule ganz schlimm, als ich so die ersten, nee, das ist auch Quatsch mit 16, also da hatte ich ja schon 2, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich meine erste Regel hatte, wenn ich ehrlich bin. Aber so umerer 16, ich hatte wirklich schlimme Migräneattacken mit Krämpfen, ich konnte wirklich nicht aufstehen, aber dann ist man halt auch krankgeschrieben, dann ist man auch tatsächlich krank. Dafür muss man ja aber nicht einen generalisierten Menstruationsurlaub einführen.
Also da ganz gut aufgepasst, dass man nicht diese Opferrolle einnimmt.
Und wie gesagt, in dem Moment, wo es mir so schlecht ging, das war ja dann auch der Kippschalter für, hier stimmt wirklich was nicht. Also man muss auch einfach sagen, wenn ihr so starke Beschwerden habt, dann stimmt was nicht. Weil eine leichte Ausprägung dieser Symptome ist normal, aber die starke Ausprägung nicht mehr. Und dann ist man ein bisschen gefragt. Dann holt euch Hilfe. Es gibt genug Menschen mittlerweile, die sich mit dem Thema beschäftigen. Schaut, wie die ausgebildet sind, bitte, weil mittlerweile dank Social Media gibt es eine Vielzahl an Hormoncoaches und vermeintlichen Experten. Weil auch ich bin mittlerweile so, ich habe meine Frauenärzte hier im Umkreis oder halt dann Netzwerke, wo ich weiß, wenn es wirklich hormonell begründet ist, gebe ich das erstmal weiter zur Diagnostik. Und dann kann ich von der Ernährungsseite helfen, aber alles andere überlasse ich dann auch wieder dem Nächsten. Ist halt, man kann da toll dran arbeiten. Also es gibt da wirklich Mittel und Wege.
Ja, so sehe ich das auch.
Ja, genug zum Thema Zyklus erstmal.
Ja. ein Thema, was mich ja jetzt nicht mehr beschäftigt, nicht mich persönlich nicht mehr beschäftigen muss, aber natürlich gerne mit meinen Kundinnen und ja, oder auch mit meinen Töchtern, klar, immer wieder Thema.
Ja, klar.
Aber alles wird auch gut und dann, naja, hat man irgendwann
seine Ruhe also damit. Genau, also es ist was völlig Normales. Ja. Man darf es verstehen lernen, aber es ist nichts Schlimmes. Genau. Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge.
Macht's gut und kommt gut durch euren Zyklus.
Tschüss. Tschüssi.
Das war's mit Mahlzeit Mädels für diese Woche. Schaut noch auf den Social-Media-Kanälen von Hannah und Kerstin vorbei, um auf den Laufenden zu bleiben, und schaltet nächste Woche wieder ein.